Die noachidischen Gebote. Hat noch nie jemand von euch in der Bibel gelesen. Die noachidischen oder noachitischen Gebote, veraltet auch noachische Gebote, werden im Judentum jene sieben Gebote bezeichnet, die für alle Menschen Geltung haben sollen. Nichtjuden, die diese einhalten, können als Tzaddik, als Gerechte, Anteil an der kommenden Welt erhalten, weswegen das Judentum keine Notwendigkeit der Mission Andersgläubiger lehrt. Wir haben das heute in der Lektion angestreift und ich habe mir gedacht, als ich dies vorbereitet habe, habe ich das heutige Lektionsthema gar nicht so angeschaut, aber es passt praktisch wie als Fortsetzung. Die Lehre von den noachidischen Geboten geht zurück auf die Tradition von Noah in der Tora und den Auslegungen im Talmud. Was ist Tora? Was ist Talmud? Kommt noch. Etwas Geduld bitte ich. Es gibt eine Rückübersetzung aus dem Englischen. Da wird von noachidischen Gesetzen geboten, aber eigentlich leitet sich der Begriff vom hebräischen Mitzwa, vom Gebot her, und hat sich in der deutschsprachigen Literatur nicht durchgesetzt. Kommt die nächste Frage, was ist eine Mitzwa? Noah lebte, so sagt uns das erste Buch Mose, Kapitel 5, in der 10. Generation nach Adam. Als ich das in der Wikipedia gelesen habe, stand da noch drin, unbekannt. Dann habe ich gesagt, na, das kann ich so nicht stehen lassen und habe das geändert und habe das drüber geschrieben. Und jetzt steht tatsächlich drin, in der 10. Generation, leider haben sie mir das noch rausgenommen, dass er einen ganz berühmten Großvater hatte, den fast jeder kennt, der auch sonst von der Bibel kaum eine Ahnung hat. Den Methusalem, richtig. Der Noah und seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen waren nach dem Bericht von 1. Mose 8, Vers 15 bis 22 die einzigen Überlebenden der Sintflut und sind somit die jetzt wirklichen Stammeltern der gesamten Menschheit geworden. Die Gebote. Nach rabbinischer Auslegung waren bereits seit Adam, dem ersten Menschen, gelten die Anweisungen Jahwes bekannt. Zuerst nur sechs. Das Verbot des Götzendienstes, das Verbot des Gottes, der Gotteslästerung, das Verbot zu morden, wir kennen die Geschichte von Kain und Abel, das Verbot des Ehebruchs, das Verbot des Raubens und das Gebot, sag mal ein Gebot, Schaffung von Gerichtshöfen. Wie gesagt, rabbinische Auslegung. Gemäß der Bibel 1. Mose 9, Vers 3 bis 4, ihr könnt das schon mal 1. Mose aufschlagen, wir kommen da schon noch mal hin, wurde es den Menschen nach der Sintflut gestattet, Fleisch zu essen. Und damit kam das Gebot hinzu, kein Blut zu essen. 1. Mose 9, Vers 3. Alles Kriechtier, das lebt, es soll für euch zur Speise werden, wie das grüne Gras gebe ich euch alles. Nur Fleisch mit seinem Blut, ihr dürft es nicht essen. Kommt euch da was bekannt vor aus dem Neuen Testament? Klingelt da was ganz leise? Weiß ja jemand, wo das klingelt? Apostelgeschichte 15, Vers 19 und 20. Wir können dann auch den Paralleltext 29 mal kurz anschauen. Deswegen halte ich es für richtig, denen, die sich aus den Heiden zu Gott bekehrt haben, keine Schwierigkeiten zu machen, sondern ihnen vorzuschreiben, sich fernzuhalten von Befleckungen durch die Götzen, von der Hurerei und dem Erstickten und dem Blut. Wie gesagt, Paralleltext, Kapitel 15, Vers 29. Nach rabbinischer Auffassung gelten alle Bestimmungen der Tora ausschließlich für Angehörige des jüdischen Volks. In diesem Zusammenhang wird auch von dem Joch der Tora gesprochen. Alle anderen Menschen hätten nur eine geringe Anzahl grundsätzlicher Regeln zu befolgen, die menschliches Zusammenleben ermöglichen. Entsprechend dem Talmud gelten die noachidischen Gebote als allgemeines religiöses und ethisches Recht für alle Menschen, unabhängig von jeder Religion oder staatlichen Ordnung. Eine Liste der sieben Noahidischen Gebote findet sich im Talmud-Trakt Sanhedrin 13, aber auch in der Tora werden sie teils genannt, teils auch nur angedeutet. 1. Mose 9, die ersten 13 Verse. Im Talmud-Trakt Sanhedrin 56 a und b, es gibt insgesamt 60 nach der Teilung von einigen, auch 63, werden die folgenden sieben noachidischen Gebote definiert. Also Verbot der Götzenanbetung, Verbot der Götzenlästerung, Verbot von Mord, ich erinnere nochmal an die Geschichte von Kain und Abel, Verbot von Ehebruch, Verbot von Diebstahl bzw. Rauben, dann Verbot der Brutalität gegen Tiere und die Einführung von Gerichten als Ausdruck der Wahrung des Rechtsprinzips. Das Alte Testament, jetzt ganz einfach mal, ist auch ins Griechische übersetzt worden als Septuaginta und dort drin kommt der Sanhedrin vor. Kommt aus dem griechischen Sanhedrion, Gerichtshof. Es gibt ein Gericht von drei Männern, den kleinen Sanhedrin mit 23 Mitgliedern und den großen Sanhedrin mit 71 Mitgliedern. 71, da war doch was. Da war doch was. 4. Mose 11, Vers 24. Mose bekommt den Auftrag, zu sich 70 Älteste zu holen. Zwei gehen schon wieder mal nicht. Wird ihm berichtet, die prophezeien ja im Lager. Verbiete ihn das nicht, hat er gesagt. Hol sie her, die gehören zu uns. Also, 70 plus Mose, 71. Im Judentum wird jeder, der diese sieben noachidischen Gebote akzeptiert und sich an sie hält, als Tzaddik, Gerechter oder Rechtschaffener angesehen. Es bedarf dazu keines besonderen Rituals. Die Organisation von Menschen, die diesen Weg bewusst gewählt haben, bezeichnen sich selbst als Bnei Noach, Kinder Noachs. Und lokale Organisationen und Verbände soll es in vielen Ländern geben. Weitere Informationen habe ich nicht bekommen. Die Heiden. Nach jüdischer Tradition fordert also, dass jeder Mensch ein Mindestmaß an religiösen und ethischen Regeln zu beachten hat. Von den rabbinischen Listen von wenigen Geboten für alle Nichtjuden ausgehend, werden drei Klassen von Heiden abgeleitet. Der Nochri, der hält die noachidischen Gebote überhaupt nicht ein, kümmert sich nichts. Der Ben Noach hält die noachidischen Gebote ein und der Geatoschaf hat vor einem öffentlichen Gerichtshof erklärt, dass er die noachidischen Gebote einhalten wird. Er dürfte als Fremder im Heiligen Land wohnen. Das ist eher kein Problem für unser eins. Der Bund Gottes mit Noach. In der biblischen Flutgeschichte wird erstmals von einem Bund, überhaupt von einem Bund gesprochen, den Noach Gott Noach vor der Flut verheißt. 1. Mose 6, Vers 18 steht die Verheißung. Und nach der Flut, 1. Mose 9, Vers 9, auch erfüllt. Dieser Bund fasst die sieben noachidischen Gebote Gottes in den Rahmen einer rechtlichen Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Die rabbinische Tradition geht davon aus, dass die sieben Gebote des Bundes auch für die Kinder Noach galten und damit für die ganze Menschheit. 1. Mose 9, Vers 19. Innerhalb dieses vertraglich geschnittenen Bundes kann nun erst von Geboten gesprochen werden. Deshalb werden die sieben Gebote die noachidischen Gebote genannt, obwohl sechs davon schon seit Adam vor der Flutgeschichte bekannt waren. Ja, und dann gab es mit dem Noah noch was ganz Besonderes. Der Regenbogen. Noah galt als gerechter, untadlicher Mensch, 1. Mose 6, Vers 9. Die Zeiten, in denen er vor der Flut lebte, werden aber als verderbt gekennzeichnet, Vers 11. Nachdem Noach Gott für seine Rettung als Dankopfer gebracht hat, trifft dieser mit ihm eine Vereinbarung. Es soll keine weitere Flut diesen Ausmaßes mehr über die Erde kommen, aber Noach und seine Nachkommen sollen sich an eine Regel halten. Und Zeichen dieses Bündnisses, das ist nun der Regenbogen. Die kommende Welt. Der Glaube an eine kommende Welt, Olam Haba, beziehungsweise an eine Welt des ewigen Lebens, ist ein Grundprinzip des Judentums. Dieser jüdische Glaube ist von dem christlichen Glauben an ewiges Leben fundamental zu unterscheiden. Niemand wird nach jüdischer Lehre das Heil dieser kommenden Welt abgesprochen. Juden glauben schlicht, dass alle Menschen einen Anteil der kommenden Welt geteilt werden kann. Es gibt zwar eine Vorstellung für die kommende Welt, aber keine kanonische Festlegung ihrer Beschaffenheit. Das heißt, das Judentum kennt keine eindeutige Antwort darauf, was nach dem Tod mit uns geschieht. Ihr könnt euch erinnern an die Geschichte, wie ein paar Pharisäer, Sadduzäer meistens, Jesus angehen, die Geschichte mit der Frau, die dann eine nach den anderen geheiratet hat. Das ist genau diese Sache. Die Frage nach dem Leben, nach dem Tod, wird auch als weniger wesentlich angesehen als Fragen, die das Leben des Menschen auf Erden und der Gesellschaft betreffen. Der jüdische Glaube an eine kommende Welt bedeutet nicht, dass Menschen, die nie von der Tora gehört haben, böse oder sonst minderwertige Menschen sind. Das Judentum lehrt den Glauben, dass alle Menschen mit Gott verbunden sind. Es gibt im Judentum daher keinen Grund zu missionieren. Das war in der heutigen Lektion auch eine Frage. Wieso machen die das nicht? Da steht die Antwort. Das Judentum lehrt auch, dass alle Menschen sich darin gleichen, dass sie entweder prinzipiell weder noch gut noch böse sind, sondern eine Neigung zum Guten wie zum Bösen haben. Während des irdischen Lebens sollte der Mensch immer wieder für das Gute sich entscheiden. Jüdisches Selbstverständnis. Nach einer jüdischen Lehrmeinung, einer Midrasch, hat Gott seine Tora einmal allen Völkern angeboten. Zur Belohnung sollte das annehmende Volk sein besonderes Eigentum und heiliges Volk sein. 2. Mose 19, Vers 5 steht das drin. Alle Völker lehnten das wegen der in der Tora formulierten Forderungen dieses Ansinnen als unzumutbar und zu anstrengend und als unerfüllbar. Als Gott zum jüdischen Volk kam, sagte dieses sofort zu, aus Liebe und Ehrfurcht vor Gott. Den übrigen Völkern wurden daher lediglich die noachidischen Gebote aufgelegt, während das jüdische Volk der weitergehende Joch der Mitzvot, Mehrzahl von Mitzwa, Gebot, auf sich nahm. Nach der Überlieferung bestehen die Mitzvot als 613 Geh- und Verboten. Wir kommen da noch besser drauf. Eine Mitzwa, hebräisch, sowohl Singular als Plural, Aussprache einmal sephardisch Mitzwa, Plural Mitzvot oder Askenasisch Mitzwe, Plural Mitzvas oder Vaus oder Vois, ist ein Gebot im Judentum, welches von der talmudischen Literatur in der Tora benannt wird oder auch von Rabbinern festgelegt werden konnte, im Gegensatz zu Halacha, welche das gesamte religionsgesetzliche System des Judentums bezeichnet, stellt Mitzwa auf eine einzelne Pflicht ab, nicht auf das Gesamte. Im Talmud wird die Zahl der in der Tora erhaltenen Mitzvot mit 613 beziffert, ohne dass sie näher aufgezählt werden. Spätere Gelehrte haben in ihren Werken diese 613 Mitzvot fixiert und die 10 Gebote sind natürlich ein Teil, aber nicht die ausschließlichen Gebote. Die Mitzvot teilen sich auf in 365 Verbote, also jeder Tag hat sein eigenes Verbot, und 258 Gebote. Unter dem Mitzvot besteht Gleichwertigkeit, wenngleich leichte, Kalot und schwere, Chamurot, Gesetzesverstöße unterschieden werden. Eine der bekanntesten Aufzählungen, Erläuterung der 613 Mitzvot, ist das im Mittelalter entstandene Seva HaMitzvot des jüdischen Religionsgelehrten Maimonides, geboren 1135 oder 37 oder 38, war nicht so ganz genau, in Cordoba. Da gibt es auch eine Statue von ihm. Er sitzt als Gelehrter. Gestorben am 13. Dezember 1208 in Kairo. Da war damals der Arzt des Sultan. In seinem philosophischen Hauptwerk Führer der Unschlüssigen postuliert Maimonides, dass sämtliche Mitzvot auf göttlicher Weisheit beruhen, wohl er zwischen leicht verständlichen Geboten, hebräisch Mishpatim, wie die Verbote von Mord und Diebstahl, und schwer verständlichen Geboten, hebräisch Chukim, unterscheidet und erklärt, dass einige besondere Gebote nicht irgendwie vernunftsmäßig zu begründen seien, ausschließlich auf Gottes Willen beruhen. Vom Mittelalter bis unsere Zeit haben jüdische Gelehrte, Spinoza, Moses Mendelssohn, Hermann Cohen oder Leo Strauss, und christliche Gelehrte, Albertus Magnus, Meister Eckhart, Nikolaus von Cues, auf dieses Werk zurückgegriffen und setzten sich kritisch damit auseinander. Nach jüdischem Recht dürfen von diesen Geboten der Tora in Lebensgefahr bis auf drei, Mord, Götzendienst und Unzucht, alle gebrochen werden. Insbesondere für die Befolgung der Sabbatruhe gilt die Regel, Lebensgefahr hebt den Schabbat auf. Die Tora, T-O-R-A, manchmal mit H hinterm T, manchmal mit H am Ende des Wortes, in aschkenasischer Sprache auch Tauro, Tioro, vom Hebräisch Gebot, Weisung, Belehrung oder dem Zeitwort Yara, unterweisen, ist der erste Teil des Tanach. Tanach? Der hebräischen Bibel. Sie besteht aus 5 Büchern, weshalb sie im Judentum auch Chamisma Churdru Tora, die 5 Fünftel der Tora, genannt werden. Die griechische Bezeichnung ist Pentateuch. In der deutschen christlichen Übersetzung sind dies die 5 Bücher Mose. Hier habe ich eine Tora mit dem hebräischen Text, einer Aussprache, und darunter steht dann ein deutsches Wort. Grammatik bitte selber machen. Und wie beginnt die Tora? Nein, nicht da, da. Für uns beginnt sie hinten. Deshalb steht hier auch der Frontispitz. Ja, wie beginnt sie jetzt, wenn ich da den deutschen Text mit den Erläuterungen überschlage, dann komme ich zu Kapitel 1, Vers 1. Bereshit bara Elohim et hashmayaet vet ha-ares. Im oder am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Himmel. Also nicht den, sondern die Himmel. Wie wird sie unterscheiden? Wir haben schon gehört, 5 Bücher. Erstes Buch Mose, zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose. Das ist die für Protestanten Bezeichnung. Bei den Hebräern heißt es Bereshit, Übersetzung am Anfang. Shemot, die Namen. Vayikra, und er rief oder berief, und zwar den Mose. Bimidbar oder Vayeterbar, und es redete. Divarim, dies sind die Reden. Für die mit lateinischer Hintergrund, also vor allen Dingen die Katholiken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die Verszählung ist ziemlich gleich. Die hebräische Tora bedeutet Weisung. Jedoch wird die Tora in vielen Bedeutungen gebraucht. Die engste bezeichnet die 5 Bücher oder Rollen. Hier ist einmal ein Buch. Mose, die das Volk Israel nach der Darstellung der Tora am Berg Sinai erhalten hat. Die Tora-Rolle, also normalerweise eingerollt, kann Die Tora kann aber auch die Rolle an sich meinen. Dies ist eine Rolle aus früher nur Papyrus, inzwischen meistens Pergament, auf der die 5 Bücher in Hebräisch, das heißt ohne die Vokale, nur die Konsonanten, ja nicht so, sondern so, von rechts nach links geschrieben werden. Ich habe gesagt, das Buch fängt für uns von hinten an. für einen Juden selbstverständlich von an der Stelle von vorn. Aus einer Tora-Rolle wird im jüdischen Gottesdienst gelesen, wobei dieses Lesen eher ein Singen nach einer bestimmten Kantillation, als einem Singstimme ist. So was habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr im katholischen Gottesdienst seid. Da klingt es auch eher wie ein Gesang als ein Lesen. Eine Tora-Rolle für den öffentlichen Gottesdienst gebraucht wird grundsätzlich per Hand von einem Sofa oder Schofer, einen speziell ausgebildeten Schreiber geschrieben. Nur er schreibt. Bei guter Aufbewahrung kann eine Tora-Rolle mehrere hundert Jahre rituell brauchbar bleiben. Die älteste existierende Tora-Rolle stammt von etwa 900 nach Christus. Tora-Rollen, die mechanisch durch Abnutzung oder hohes Alter, wenn das dann doch das Brechen anfängt, oder Materialermüdung beschädigt ist, und somit unbrauchbar geworden sind, werden aus Respekt nicht einfach üblicherweise entsorgt, sondern in einer Geniza aufbewahrt oder auf einem jüdischen Friedhof begraben. Zum Tora-Schmuck gehören ein Tora-Wimpel, der Tora-Mantel, ein Tora-Schild davor, der Zeigestab in Form einer Hand, aus Silber meistens, die Tora-Krone oder zwei kleine Krönchen, die Rimonim. Die mündliche Tora. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich eine Reise nach Amsterdam gemacht. Ich weiß nicht, du kannst dich daran erinnern, wir waren dann auch in einem jüdischen Museum und das war faszinierend. Da war ein Buch, jetzt muss ich mal nochmal ein Blatt dazu nehmen. Das war ungefähr eine Seite eines Buches, war ungefähr so viel. Zwei Seiten entsprechend mehr. Und der Text, der biblische Text, den wir als Text haben, war so groß drauf. Mehr nicht. Außenrum waren in zwei Reihen das, was es noch dazu gibt. Laut jüdischer Tradition erhielt Mose über Israel über Mose nicht nur die biblische Tora, sondern auch deren mündlich überlieferte Auslegung, die die schriftliche Tora jeweils aktualisiert. Unter Rabbi Jehu ben Aschin im 2. Jahrhundert wurde das in einzelnen Sammlungen erhaltene, kaum überschaubare Material in einem Sieben von sechs Ordnungen gebracht. Diese erste schriftliche Fixierung der mündlichen Tora wurde zum Standardkanon, der in seinem Bestand nicht ergänzt, wohl aber kommentiert wurde. Die Mishna wird ausführlich im Talmud diskutiert und erklärt. Talmud ist die Bezeichnung für das gesamte Werk, das aus Mishna und deren Diskussion der Gemara besteht. Ihr könnt vorstellen, was da dazugekommen ist. Die Mishna wurde um das Jahr 200 nach Christus in schriftlicher Form fixiert, die Gemara bis zum 6. Jahrhundert. Während in der Tora neben den erzählenden Teil die 613 G und B-Bote aufgelistet werden, werden in der Mishna und der Gemara diese Vorschriften konkretisiert und teilweise auch faktisch verändert. Ich habe vorher schon ein bisschen was erzählt von dem Sanhedrin-Traktat und so. Der hebräische Tanach als Tora. Tanach kommt noch. In einer weiteren Bedeutung bezeichnet Tora als Pars pro Toto, der Teil fürs Ganze. Ja, der Lateiner weiß das natürlich, gell? Ja. Den gesamten Tanach, also sowohl die Tora-Weisung im engeren Sinn, als auch die Neviim, die Prophetenbücher, und die Kevotim, die Schriften. Tora haben wir jetzt schon etwa, fünf Bücher Mose. Neviim oder Nebiim, hebräisch Propheten. Es wird unterschieden in die vorderen Propheten, umfasst vier Teile, wobei die Bücher Samuel und Könige jeweils ein Buch sind und wegen ihrer Länge später in zwei Schriftrollen geteilt werden. Also Josua, Richter, Samuel, Könige. Die hinteren Propheten. Jesaja, Jeremia, Hezekiel, zwölf Prophetenbuch. Prophetenbuch. Das Zwölf-Prophetenbuch wird in unterschiedlichen Übersetzungen, auch in deutschsprachigen Übersetzungen, aufgeteilt in die 12 kleinen Propheten, die jeweils als eigenes Buch gezählt werden. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sephania, Achai, Zacharia, Malachi. Haben wir alle? Haben wir alle? Geht niemand was ab? Vom Daniel habe ich nichts erzählt. Wieso nicht? Kommt gleich. Das Buch Daniel zählt im Tanach nicht zu den Propheten, sondern zu den Ketuvim, den Schriften. Ketuvim oder Ketubim oder Ketuvim, V oder W. Die Schriften sind der dritte Teil des Tanach oder Tanach neben Tora, Weisung, Nevim und Propheten. Sie umfassen die Psalmen, das Buch Hiob, Buch der Sprichwörter, die fünf Megillot mit Ruth, Hohelied, Kohelet, Prediger, Klagelied, Buch Esther und die vier Geschichtsbücher, das Buch Daniel, Esra, das Buch Esser, das Buch Nehemiah, sowie die zu einem Buch zusammengefassten zwei, für uns zwei Bücher der Chronik. Megillot heißt eigentlich Buchrolle oder Buch, ist im Judentum die Bezeichnung für die fünf Schriften aus dem Tanach. Sie gehören zum dritten Teil der hebräischen Bibel, den Kevotim. Und die fünf Bücher Hohes Lied, Ruth, Klagelied, Kohelet und Esther werden an den wichtigsten fünf Festen Pessach, Shavuot, Tisha B'Av, Sukkot und Purim zugeordnet und werden daher als Festrollen bezeichnet. Übrigens, Passa, Shavuot und Sukkot, das waren die drei Wallfahrtsfeste, zu denen man Jerusalem zusammen kann. Wie heißen die auf gut Deutsch? Pessach? Oder? Deutsch? Ostern. Shavuot? Wochenfest? Oder? Fünf Wochen danach? Pfingsten. Und Sukkot ist jetzt endlich das Laubhüttenfest. Und das waren also die drei Wallfahrtsfeste, zu denen eigentlich jeder Jude in Jerusalem später dann da sein sollte. Pessach oder Passa oder Pascha genannt, ist eigentlich Pascha wörtlich vorüberschreiten und gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums. Sie erinnert an den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten von der ägyptischen Sklaverei, die Nacherzählung, die Haggadah, dieses im Buch Exodus des Tanach erzählten Geschehens, verbindet jede neue Generation der Juden mit ihrer zentralen Befreiungserfahrung. Es ist im Juden, im Staat Israel, heute noch eigentlich der Beginn der Gerstenernte. Am 15. bis 21. Nisan, ungefähr März, April, die Lesung Hohes Lied. Übrigens, als nächste Pessach-Fest beginnt am Abend des 3. April, 18 Minuten vor Sonnenuntergang, damit auch ja da keiner Hetze ist. Also am 3. bzw. 4.4. bzw. 11.4. nächsten Jahres. Das Jahr drauf am 22. 23. April. Shavuot. Für Wochen, Einzahl, Shavua, Woche, Jiddisch, Shuves, Schwoss oder Schwies ist das jüdische Wochenfest, das 50 Tage, 7 Wochen plus einen Tag nach dem Passafest gefeiert wird. Und das ist die Ende der Weizenernte. Also bei uns ist der Weizen immer noch nicht ganz herunten, weil es ständig wieder mal regnet. Ich komme immer wieder an einen Mähdrescher vorbei, der vor einem Weizenfeld steht und einmal ist er schon reingefahren, hat festgestellt, es ist noch zu nass. Jetzt ist er noch einmal durchgefahren und ist immer noch zu nass. Wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, sehe ich, ob er immer noch dasteht oder ob er endlich mit seinem Abernten fertig ist. Die Lesung für das Shavuot, Das Wochenfest ist das Buch Ruth. Tisha B'Av, hebräisch Tisha B'Av, ist der 9. Tag des Monats Av. Wann ist es genau? Ungefähr Juli, August. Es ist ein jüdischer Fast- und Trauertag, an welchem an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels gedacht wird. Nicht nur der Tempel des Salomo, auch der Tempel des Herodes. Und es gibt insgesamt fast über ein halbes Dutzend Erinnerungen, die an diesem Tag der Trauer dienen. Entsprechend ist das Buch dazu, das Buch der Klagelieder. Sukkot. Von Laubhütte, jiddisch Sukkes oder Sikkes. Und der Laubfestenfest ist eines der drei jüdischen Wallfahrtsfeste. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal ein Foto gesehen von einem Haus in Main-Jerusalem mit Sukkot-Balkonen. Sukkot-Balkone? Ich konnte mir nicht vorstellen, die saßen zwar völlig unregelmäßig da drauf. Man muss bei jedem Sukkot, an jeder Laubhütte, durch das Dach Sterne sehen können. Wenn aber genau drüber ein Balkon ist, hat man da Schwierigkeiten. Also sind die ziemlich regellos an das Haus hingeklebt. Auf gut Deutsch schaut Vogelwald aus. Aber hat seinen Zweck. Dieses Fest wird im Herbst, 5 Tage nach dem Versöhnungstag, September, Oktober gefeiert und dauert 7 Tage. Es ist das Erntedankfest am 15. bis 21. Tischri. 21. in Israel, außerhalb Israels auch bis 22. Dort ist die Lesung Kohelet oder Prediger. Und jetzt haben wir noch das jüdische Purimfest. Von Pur los, ursprünglich vom akkadischen Puro, wird am 14. in den Städten, die zur Zeit des Propheten Josua eine feste Stadtmauer hatten. Und heute gilt das nur noch für Jerusalem, am 15. des Monats Adar, beziehungsweise wenn es einen Schaltmonat gibt, im 2. Adar gefeiert. Das ist das Problem des jüdischen Kalenders, aber da will ich euch heute nicht noch auch damit kommen. Die Lesung ist ganz klar, es geht in der Geschichte um das Buch Esther und das Buch Esther wird dort vollständig gelesen. Mit Verkleidung für die Kinder und Mordsaufwand und ziemlich lustig die Geschichte, weil es ja für das Volk Israel auch gut ausgegangen ist. Damit haben wir den Inhalt des Tanach oder Tenach zusammen geschrieben. T-N-K. Das ist ein Akronym der Anfangsbuchstaben dieser Teile. Sie halten insgesamt 24 ausschließlich in hebräische Schrift oder Sprache verfassten Bücher. Bei zweien, bei Esther und bei Daniel, gibt es auch einige aramäische Abschnitte und das wird als die hebräische Bibel bezeichnet. Die drei Hauptteile des Tanach, Tora, Neviim oder Ketuvim, sind in der Reihenfolge ihrer Kanonisierung angeordnet. Ihre Rangfolge spiegelt nach orthodox-jüdischem Glauben einen abnehmenden Grad an Inspiration. Die Tora beruht demnach auf direkter Zwiesprache des Mose mit Gott. Die Neviim beruhen auf Gott gesandten Wortempfang, Träumen und Visionen. Und die Ketuvim beruhen auf indirekter Beeinflussung des menschlichen Autors durch den Ruach HaKodesh, wörtlich den heiligen Atem, der als Ruach Yahweh bzw. Atem Adonais. Wenn der Vokal von Adonai über Yahweh steht, kann man schon mal Jehova lesen. In dieses abgestifte Ordnungsgeschehen werden weitere biblische Sprüche nach den angenommenen und tatsächlichen Entstehungszeit aus den theologischen Gesichtspunkten eingeordnet. Diese Dreiteilung kennt das Alte Testament, kennt auch das Neue Testament. Weiß jemand, wo steht? Oder wo die Geschichte vorkommt? Mose, Propheten, Schriften. Da war doch was. Ja. Lukas 24, Vers 27. Geschichte ist in Emmaus. Jesus geht mit den beiden und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn geschrieben steht. Auch das Neue Testament kennt diese Dreiteilung. Es kommt nochmal vor in Lukas 16, Vers 29 und 31, Lukas 24, Vers 44, dort steht Mose, Propheten und Psalmen. Psalmen sind ein Teil der dritten. Mose und die Schriften, Mose und die Propheten. Das Christentum hat alle Bücher des Tanach übernommen und etwas anderer Anordnung als sein altes Testament kanonisiert. Es fasst in der römisch-katholischen und orthodoxen Kirche auch die deuterokanonischen Schriften, die in der Septuaginta der griechischen Übersetzung überliefert wurden. In der Luther-Übersetzung findet man, in der alten Luther-Übersetzung, die letzteren als die Apokryphen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie der Rainer frisch wieder Großvater geworden war, hat er uns was erzählt, wo der Name Raphael vorkommt, bis dann auch böse aufgelaufen bei jemand. Die Leute haben einfach die Luther-Übersetzung nicht gelesen. Da steht nämlich direkt davor, von Luther persönlich, die Apokryphen, und das sind Bücher, so der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. So steht es in meiner Bibel auch drin. Übrigens, als Anagionoskomena werden weitere Bücher der Septuaginta in den orthodoxen Kirchen als kanonisch betrachtet, in der äthiopischen Kirche auch der vierte Esra-Brief und das Buch Henoch. Was? Ihr kennt den Henoch nicht? Das Neue Testament zitiert aus Henoch. Na doch, schlagt doch mal eure Bibel auf. Judasbrief, Vers 14 und 15. Geweissagt hat aber auch diesen Henoch, der siebte von Adam, siebte, also der Papa von Methusalem, von Adam an, indem er sagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden oder vielen tausend Heiligen, gegen alle Gericht zu halten und jede Seele, also jeden für alle Werke ihrer Gottlosigkeit zu bestrafen, die sie gottlos verübt haben und für alle starrsinnigen Worte, die sie gegen ihn als gottlose Sünder geredet haben. Steht im Neuen Testament. Biblisches Wort. Wir haben angefangen beim Noah und da gehört die Sache mit dem Regenbogen. Kennt ihr alle? Kennt ihr wirklich alle? Ja, Regenbogen sieht man doch so häufig. Regenbogen ist ein atmosphärisch-optisches Phänomen, das als kreisbogenförmiges, farbiges Lichtband in einer von der Sonne beschienenen Regenwand oder Wolke wahrgenommen wird. Sein radialer Farbverlauf zeigt Ähnlichkeiten mit den Spektralfarben jeder der annähernd kugelförmigen Regentropfen, bricht das Sonnenlicht beim Ein- und beim Austritt und reflektiert es innen an seiner Rückwand. Das in Richtung auf die Sonne zurückgeworfene Licht wird dabei zum überwiegenden Teil in einem Kegelmantel konzentriert. Der Beobachter hat die Schicht reflektierender Wassertropfen vor sich und die Sonne im Rücken. Diejenigen Tropfen, die aus deren Kegelmantel ihm ein farbiger Lichtstrahl erreicht, befinden sich auf einem kreisförmigen Band, dessen bogenförmiger Ausschnitt der Regenbogen darstellt. Wie schaut also ein Regenbogen aus? Ich habe schon mal einen Regenbogenkreis gesehen. Nur einmal. Da saß ich in einem Flugzeug in 10.000 Meter Höhe und unter mir waren die Wolken und ober mir die Sonne. Und dann war als Silhouette der Flieger und rundherum wirklich ein Kreis, ein Regenbogen. Bis in meine Kamera kam eine Wolke und das Ding war weg. Also, aber ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Manchmal erscheint über einem kräftigen Hauptregenbogen auch ein schwächerer Nebenregenbogen. Das Besondere ist beim doppelten Regenbogen die umgekehrte Farbenfolge. Umgekehrt? Ich werde mir den nächsten Mal genauer anschauen, ob da vielleicht ein Doppelregenbogen da ist und werde mal schauen, ob der wirklich umgekehrt ist. ich wusste, da ist ein doppelter Regenbogen und war damit vollauf zufrieden, dass ich einen doppelten gesehen habe. Hat mir vollkommen gelangt. Aber dass der ein umgekehrter Reihenfolge, man schaut hin und schaut nicht hin. Mach ihm die Augen offen. Ja? Gelegentlich werden auf der blauen Seite des Regenbogens weitere schmale Lichtbänder sichtbar, die Interferenzstreifen oder überzähligen Regenbogen. Ja, die sind am meisten schon so schwach, dass man nur schon so ganz gute Augen braucht. Also fotografisch könnte man es festhalten, ist auch schon gemacht worden, aber ich habe noch recht wenig gesehen. Also wer einen Regenbogen sieht, hat das Licht im Rücken und vor sich Wasser in Form von Tropfen, mindestens 50 Mikrometer, aber immer kugelförmig, von wegen Tropfen sind. Regentropfen ist immer rund. Sonnenlicht erscheint bei uns bei hochstehender Sonne als weiß, ist aber in Wirklichkeit die Summe des Spektrums elektromagnetischer Wellen unterschiedlicher Längen. Wenigstens erscheint es unserem Auge so. Max Planck und später Albert Einstein haben nachgewiesen, dass das Licht nicht etwa nur Wellenform hat, sondern wie schon der Newton benannt hat, Karpuskelform, also Teilchenform hat. Jede Solarzelle am Dach funktioniert nur deshalb, weil das auch Teilchen hat. Bei tiefstehender Sonne ist die Lichtfarbe rötlicher, da der kurzwellige blaue Anteil des Sonnenspektrums ungefähr 450 Nanometer in der Atmosphäre stärker gestreut wird als der kurzwellig rote mit 625 Nanometer, was zum Beispiel zum Morgenrot und zum Abendrot führt. Wird nun das einfallende Licht in einem Tropfen einmal gebrochen, so erscheint der Regenbogen in einem Winkel von 42 Grad. 90 Grad, die Hälfte 42. Also in der einen Seite kommt das Sonnenlicht und im 42 Grad im Vergleich zum Sonnenstrahlen der Regenbogen. Je tiefer die Sonne steht, desto höher ist der Regenbogen. Wird aber das einfallende Licht im Tropfen noch ein zweites Mal gebrochen, also in einem anderen Tropfen, dann ist der Reflexionswinkel im Vergleich zu den Sonnenstrahlen 51 Grad. Es gibt Neben- oder auch einen zweiten Regenbogen. Tertiäre und quartiäre Regenbogen kann es auch geben. Sie werden aber kaum mehr mit bloßem Auge wahrgenommen. Regenbogen nur bei Sonne? Weit gefehlt. Es gibt auch, wenn sehr selten, Mondregenbogen, Nebelregenbogen, Eisregenbogen, Taubogen, Spiegelbogen. Und wenn jemand ganz besonders gescheit hinschaut und den richtigen Winkel, dann sieht man an einer Fontäne einen Regenbogen oder an einen Wellenkamm. Wenn man einen Haupt- und Nebenregenbogen sieht, fällt auf, dass der Himmel im Inneren zwischen dem Hauptbogen und dem Nebenregenbogen, im Inneren des Hauptbogens deutlich heller als außerhalb ist. Und dass der Bereich zwischen Haupt- und Nebenregenbogen deutlich dunkler als seine Umgebung ist. Alexanders dunkles Band. Habe ich noch nie echt aufgepasst. Ich warte, seitdem ich das ausgearbeitet habe, auf einen doppelten Regenbogen, ob das wirklich dunkler ist. Ich möchte es selber mal gern sehen. Benannt ist es nach dem Entdecker Alexander von Aphrodisias, der lebte an der Grenze vom 2. zum 3. Jahrhundert. Also schon lang bekannt, aber ich habe es natürlich wieder nicht gewusst. Wir haben ihn angefangen mit Noah und dem Bogen in den Wolken. 1. Mose 9, Vers 12 bis 16. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stiften werde zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch vernichtet. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen. allen Wesen als Fleisch auf der Erde. Wo kommt der Regenbogen noch in der Bibel vor? Thron Gottes? Ja. Wo könnte das jetzt stehen, in welchem Buch? Ganz genau. Aber ich will noch einen Vers, wo es noch weiter vorkommt, und zwar in Hesekiel 1, Vers 28. Wie der Anblick des Regenbogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt, so war der helle Schein ringsum. So etwa sah die Herrlichkeit Jahwes aus, sagt Hesekiel 1, Vers 28. Und genau auf diesen Vers greift die Offenbarung zu. Du schlägst schon auf, ich habe es noch gar nicht genannt, aber du weißt, wo es sein könnte. Gut, ich will dir Hilfestellung geben. Einmal steht es in Offenbarung 10, Vers 1 und das andere Offenbarung 4, Vers 3. Nehmen wir den Offenbarung 10, Vers 1. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, gekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen stand über seinem Haupt, und sein Antlitz war wie die Sonne und seine Füße wie Säulen von Feuer. Und das in Offenbarung 4, Vers 3, weil da was Besonderes noch dazu steht am Schluss. Und der da saß, glich im Aussehen einem Jaspisstein und einem Karneol, und ein Regenbogen rings um den Thron glich dem Aussehen eines Smaragd. Welche Farbe hat ein Smaragd üblicherweise? Also ein grünlicher Bogen. Schon mal was ganz Besonderes. Beide Male steht im Neuen Testament, das ist ja griechisch geschrieben worden, im Original das Wort Iris. Und ich habe nachgeschaut in einem dicken, schlauen Buch, das ich jetzt nicht mitgenommen habe, weil das noch ein bisschen viel wäre, also dass ich das auch nicht mitschleppe. Bei Homer wird das Wort verwendet für Regenbogen, bei Aristoteles für Strahlenkranz. Wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen. Über den Regenbogen, über den Noah, über die Gebote, die Mitzwa, die Tora, die einzelnen Teile der Tora und wie sich Juden mit dem, was dort nach rabbinischer Auffassung, nicht unbedingt nach christlicher Auffassung, als Konsequenz daraus ergibt. Wir haben viel gehört und ich frage nicht alles wieder ab bei euch. Wenn ein bisschen was eingesickert ist, dann bin ich schon zufrieden. Und wenn jemand sagt, wie war da und das, dann kann ich es nochmal nachsagen. Und ich wünsche euch beim eurem persönlichen Studium in eurer Bibel weiterhin Gottes Segen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass du uns immer wieder etwas offenbarst von deiner unwahrscheinlichen Güte und Gnade. Dass du uns immer wieder etwas beibringst von dem, was du noch an Wissen hast, und dass wir immer noch etwas lernen können von dir, aus deinem Wort und aus der Schöpfung rund um uns herum. Wir danken, dass wir es mit freudiger Hand entgegennehmen dürfen als Geschenk. Wir bitten dich auch um alle, die uns noch am Herzen liegen, dass sie mit uns diesen Weg zu dir gehen können, dass sie es erkennen mögen, und um die Freude, dass wir es erleben können, dass sie mit uns gemeinsam in dein Reich kommen. Wir danken alles im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Amen. Amen.